Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Wie wollen wir gepflegt werden? Wie viel ist es uns wert, wenn sich im Alter andere um uns kümmern? Was sollten sie verdienen? Was sollten wir dafür bezahlen? Wir haben uns in den vergangenen Tagen in Wirtschaft und Gesellschaft ausführlich mit der Pflege beschäftigt. Heute endet unsere Reihe, die Sie auch online finden. Und wir schauen zum Abschluss auf Pflegeheime als Investment. Warum ist das als Geldanlage so lukrativ? Mehr dazu in dieser Sendung. Und die USA töten einen hochrangigen iranischen General im Irak. Der Konflikt zwischen beiden Ländern spitzt sich damit zu und an den Börsen macht sich Unsicherheit breit. Auch darauf schauen wir bis 17:30. Mein Name ist Sina Fröndrich. Ein Restaurant schließt, weil es keine Beschäftigten mehr findet. In vielen Branchen fehlt es an Fachkräften, denn der Arbeitsmarkt hat sich auch im vergangenen Jahr wieder sehr robust gezeigt. Und das, obwohl die Wirtschaft zuletzt weniger stark gewachsen ist. Im Jahresdurchschnitt gab es 2,3 Millionen Arbeitslose, so wenige wie noch nie seit dem Fall der Mauer. Allerdings zum Jahresende stockte die gute Entwicklung. Für die Bundesagentur für Arbeit ist das aber noch kein Grund zur Sorge. Warum? Das weiß Stanislaus Kosakowski.
Im Dezember waren es überwiegend saisonale Gründe, die die Arbeitslosigkeit ansteigen ließen. Ohne diesen Effekt verzeichnet die Bundesagentur für Arbeit aber immer noch ein Plus von 8.000 Menschen. Behördenchef Detlef Scheele bewertet das unaufgeregt.
Der Arbeitsmarkt hat sich zum Jahresende weiterhin robust gezeigt. Wir sehen aber Spuren der konjunkturellen Schwächephase.
Im Durchschnitt waren im vergangenen Jahr 2.267.000 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Arbeitslosenzahl damit um 73.000. Zurückgegangen ist ebenfalls die Unterbeschäftigung, die auch Menschen in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und im kurzfristigen Krankenstand mitrechnet, berichtet Scheele.
2019 ist damit das Jahr, in dem sowohl die Arbeitslosigkeit als auch die Unterbeschäftigung so niedrig wie noch nie seit der Wiedervereinigung gewesen ist.
Ab Mai 2019 begann sich dann die Konjunktur einzutrüben. Doch habe sich der Arbeitsmarkt vom Wachstumsgeschehen praktisch abgekoppelt, stellt Bundesagenturchef Scheele fest. Auch wenn Branchen wie die Autoindustrie und deren Zulieferer die Konjunkturdelle spürten, hätte der Arbeitsmarkt bislang vieles abfedern können.
Insbesondere in den konjunkturabhängigen Branchen beobachten wir auch eine verstärkte Inanspruchnahme der Kurzarbeit. Beschäftigte können so über eine vorübergehende Flautephase im Betrieb gehalten werden. Im Oktober 2019 bezogen nach vorläufig hochgerechneten Daten 84.000 Personen konjunkturelles Kurzarbeitergeld. Das waren 47.000 mehr als vor einem Jahr.
Die Arbeitsagenturen nehmen die Nöte der konjunkturabhängigen Branchen ernst, betont Scheele, und verbreitet für das neue Jahr bereits etwas Zuversicht.
Es gibt erste Anzeichen, dass die Konjunktur im Jahr 2020 wieder anziehen könnte. Das ist aber für uns noch kein Grund, allzu optimistisch in die Zukunft zu sehen. Auf dem Arbeitsmarkt dürfte sich eine konjunkturelle Erholung jedoch wie üblich etwas verzögert auswirken.
Die Bundesagentur für Arbeit erwartet, dass 2020 die Suche nach Fachkräften das große Thema wird. Der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften sei in zahlreichen Branchen, vom Klempner über den Pflegebereich bis zu IT-Experten, ausgesprochen hoch. Das Potenzial an Erwerbspersonen steige inzwischen aber praktisch gar nicht mehr.
2020 erwarten wir ein Plus von 40.000, das ist faktisch null. Das muss man so sehen und es sieht auch nicht so aus, als würde es in den nächsten Jahren mehr werden, denn die Menschen sind schon geboren, die wir hier gerade zählen.
Hohe Erwartungen setzen die Arbeitsagenturen vor diesem Hintergrund auf das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das im März diesen Jahres in Kraft treten wird. Es soll Fachkräften aus dem Ausland jenseits der Europäischen Union den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt erleichtern. Die Arbeitsagenturen sollen Unternehmen und ausländische Interessenten dabei unterstützen, dass sie zusammenfinden. Und auch Hilfen anbieten. Zum Beispiel Deutschkurse vermitteln, die, wie Bundesagenturchef Scheele kritisiert, die Interessenten aber selbst bezahlen müssen.
Der Arbeitsmarkt ist weiter robust und dazu passt auch die Ankündigung der Lufthansa, 3000 neue Beschäftigte in diesem Jahr in Deutschland einstellen zu wollen. Wohnkosten für Hartz-IV-Bezieher und andere Sozialausgaben. Sie haben in einigen Kommunen den Schuldenstand in den vergangenen Jahren enorm in die Höhe getrieben. Etwa ein knappes Fünftel aller Kommunen hat Altschulden. Viele davon befinden sich in Nordrhein-Westfalen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat zum Jahresende angekündigt, einigen von ihnen zu helfen. Wie genau, das steht noch nicht fest. Auch nicht, welche Kommune davon überhaupt profitiert. Der Städte- und Gemeindebund hat sich nun in seinem Jahresausblick dazu geäußert und fordert eine Fondslösung. Theo Gerst mit Einzelheiten.
50 Milliarden Euro verteilt auf etwa 2500 Städte und Gemeinden. So groß und damit nur schwer oder gar nicht abzutragen ist der Berg an kommunalen Altschulden, vor allem in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und auch in Hessen. Heute spalten diese Schulden die Kommunen in die, die ihren Bürgern etwas bieten können, und die, die kein Geld haben, um Kitas, Schulen oder Straßen wieder in Schuss zu bringen.
Kassenkredite in Nordrhein-Westfalen 24 Milliarden. Zum Vergleich, Bayern 176 Millionen. Ja, da wissen Sie, was reich und arm bedeutet.
Rechnet Gerd Landsberg vor. Der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes will diese Altschulden in einen Fonds auslagern. Die Zinsen sind niedrig, die Gelegenheit damit günstig, auch für Olaf Scholz. Der Bundesfinanzminister hat im letzten Jahr vorgeschlagen, dass der Bund zusammen mit den jeweiligen Ländern den Kommunen, die aus eigener Kraft nicht wieder auf die Beine kommen, die Schulden abnimmt. Gespräche laufen, doch welche Kommunen bis zu welchem Grad entschuldet werden und welche nicht, ist dabei nur ein Problem. Ein zweites sind die möglichen Fehlanreize. Exzessives Schuldenmachen darf nicht dazu führen, dass der Bund am Ende diese Kommunen doch wieder heraushaut und das Fehlverhalten sogar noch belohnt würde. Deshalb verlangt Uwe Brandl, der Präsident des Städte- und Gemeindebundes, strenge Auflagen nach dem Prinzip Leistung und Gegenleistung.
Es kann nicht sein, dass wir auf der einen Seite Schulden wegnehmen und auf der anderen Seite tolerieren, dass kraft der Niedrigzinsphase neue Schulden aufgehäuft werden, sondern da brauchst du dann Konsolidierungsprozesse, denen man sich auch unterwerfen muss, um tatsächlich dieser Solidarität auch eine Gegenleistung gegenüberzusetzen.
Eine weitere Bedingung für Gerd Landsberg ist wiederum,
dass nicht andere Länder, ich nenne mal Bayern oder Baden-Württemberg, sagen, wir wollen aber auch was.
Genau das aber ist schon der Fall. Denn einige Länder haben schon auf eigene Faust in Not geratene Kommunen entschuldet. Sie argwöhnen, jetzt die Dummen zu sein und fordern, dass für sie bei einer Entschuldungsaktion des Bundes auch etwas abfällt. Denn Geld für Investitionen benötigen alle und die Kommunen wollen es auch schneller einsetzen können. 16 verschiedene Landesbauordnungen und 20.000 Vorschriften allein im Baubereich sorgen für Frust in Verwaltungen wie auch beim Bürger. Die Folgen beschreibt Gerd Landsberg plastisch am Beispiel von Funkmasten, die für den neuen 5G-Standard von bisher 12,5 auf 15 Meter verlängert werden müssen.
In China dauert das Aufstellen eines solchen Mastes einen Tag, in Südkorea 14 Tage, in Deutschland 18 Monate bis 2 Jahre. Das können wir uns nicht leisten.
Nötig sei ein Investitionsvorranggesetz, auch um den Investitionsstau in den Kommunen schneller abzutragen. Dieser liegt bei 138 Milliarden Euro. Mehr als die Hälfte davon entfällt auf Straßen, Verkehrswege, Schulen, Sportstätten und Bäder, die dringend saniert werden müssen.
Aus Berlin, Theo Gers. Obst, Gemüse, Schuhe, Sprit an der Tankstelle, Pauschalreisen. Wie sich die Preise dafür entwickeln, das beobachten Monat für Monat die statistischen Landesämter. Einiges wird teurer, einiges günstiger. Am Ende steht die Inflationsrate. Im vergangenen Jahr verteuerten sich Waren und Dienstleistungen im Durchschnitt um voraussichtlich 1,4%. Was war Preistreiber und was wirkte dämpfend? Und wie sehr wurden Lohnsteigerungen durch die Inflation aufgezehrt? Brigitte Scheutes weiß mehr.
Es waren vor allem die Nahrungsmittel, die im Dezember die Teuerungsrate nach oben gezogen haben auf 1,5%. Im gesamten Jahr sind damit die Preise um 1,4% geklettert. Nach der vorläufigen Berechnung des Statistischen Bundesamts wurden Nahrungsmittel im Dezember um 2,1% teurer, während Energie, also etwa Öl, Gas und Kraftstoffe, 0,1% billiger war als noch ein Jahr zuvor. Energie- und Nahrungsmittelpreise schwanken jedoch häufig. Deshalb rechnen Ökonomen sie gern heraus und ermitteln so die Kerninflationsrate, sagt Marco Wagner, Volkswirt der Commerzbank. Doch auch die ziehe seit einiger Zeit an.
Seit Anfang 2019 beobachten wir eben in Deutschland so einen schleichenden Aufwärtstrend. Wir haben angefangen mit einer Kerninflationsrate von ungefähr 1,2% und sind zuletzt bei 1,7% im Dezember 2019 gelandet.
Doch die meisten Verbraucher hatten im vergangenen Jahr nicht weniger in der Tasche, denn auch die Löhne und Gehälter stiegen. Die Statistiker haben dies erst für das dritte Quartal genau berechnet. Da legten die Verbraucherpreise um 1,5% zu, die Löhne und Gehälter jedoch um 3,4%. Zumindest die Arbeitnehmer konnten sich damit über real 1,9% mehr freuen als noch ein Jahr zuvor. Das aber ist eben nur der statistische Durchschnitt, denn schließlich hat jeder Verbraucher auch eigene Konsumvorlieben. Die werden nicht alle vom Warenkorb abgedeckt, nachdem die Statistiker die Preissteigerung ermitteln, meint Marco Wagner.
Da kann es natürlich schon vorkommen, dass die gefühlte Inflation für den einzelnen Haushalt woanders liegt. Insbesondere, wenn man natürlich mehr Wert zum Beispiel auf Nahrungsmittel legt. Da hat man natürlich öfter mal den Eindruck, dass bestimmte Nahrungsmittelpreise über Gebühr teurer werden, was einfach der Verbraucherpreisindex, den das Statistische Bundesamt veröffentlicht, in der Weise nicht widerspiegelt.
Doch immerhin kann man sich auf der Homepage des Statistischen Bundesamts ansehen, wie sich die Preise für die bevorzugten individuellen Waren und Dienstleistungen entwickelt haben. Die meisten Ökonomen rechnen jedoch nicht damit, dass die Preise in diesem Jahr weiter steigen. Denn Ende 2018 war vor allem der Ölpreis sehr niedrig. Er hat sich in der Zwischenzeit erholt. Die Veränderungsraten werden also in diesem Jahr kleiner ausfallen. Die Verbraucher wünschen sich zwar ohnehin nicht unbedingt steigende Preise, die Geldpolitik jedoch schon. Die EZB hofft auf eine mäßige Preissteigerung von unter, aber nahe 2%, damit die Wirtschaft sich stabil entwickelt. Doch die Inflation können Notenbanken zwar gut eindämmen, aber sie können sie trotz einer starken geldpolitischen Lockerung kaum anschieben. Deshalb wünschen sich Beobachter wie Ulf Kraus von der Helaber auch, die EZB möge doch ihr Inflationsziel überdenken.
Das ist eben in der Situation eher fragwürdig, weil man ja natürlich das Gefühl hat, eher, dass diese Inflationsziele in unserer Welt, so wie sie gerade tickt mit der Digitalisierung, auch natürlich immer noch mit der Globalisierung, und dass das hier eine Inflation von der Geldpolitik schwer zu erzeugen ist. Und deswegen die Ziele noch höher zu setzen und dadurch noch aggressiveren Instrumenteneinsatz zu betreiben, kann nicht die Lösung sein.
Sagt Ulf Kraus von der Landesbank Hessen-Thüringen im Beitrag von Brigitte Scheutes. Die Inflationsrate lag im vergangenen Jahr voraussichtlich bei 1,4%. Die Bundesregierung erhöht in diesem Jahr die Fördermittel für das altersgerechte Wohnen. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen mit Katja Scherer.
Wie die Bundesregierung mitgeteilt hat, steigen die Fördermittel von insgesamt 75 Millionen auf 100 Millionen Euro in diesem Jahr. Die Zuschüsse, etwa für eine bodengleiche Dusche oder den Einbau eines Aufzugs, können ab sofort bei der Förderbank KfW beantragt werden. Bundesbauminister Horst Seehofer erklärte, man stocke die Förderung auf, damit niemand mehr umziehen müsse, nur weil seine Wohnung nicht altersgerecht sei. Auch andere Bürger, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, sollen von der Maßnahme profitieren. Im Rahmen größerer Umbauten sind dabei Zuschüsse von jeweils gut 6.000 Euro möglich. Die Fluggesellschaft Ryanair leidet weiter unter den Problemen des amerikanischen Flugzeugbauers Boeing mit seinem Flugzeugtyp 737 MAX. Ryanair hätte bis zum kommenden Sommer knapp 60 Maschinen bekommen sollen. Nun könne es passieren, dass die ersten Flugzeuge erst im Oktober 2020 geliefert würden, sagte Firmenchef Michael O'Leary. Nach zwei Abstürzen mit insgesamt fast 350 Todesopfern darf Boeing Flugzeuge des betroffenen Typs nicht mehr ausliefern. Ryanair rechnet daher im Sommer mit weniger Passagieren. Über Schadenersatz wolle man mit Boeing aber erst reden, wenn Flugzeuge überhaupt geliefert worden seien, so O'Leary. Der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil hat begrüßt, dass Volkswagen im Dieselskandal mit Hunderttausenden betroffenen Kunden über einen Vergleich verhandeln will. Zum Zeitplan äußerte sich Weil, der als Ministerpräsident auch im Aufsichtsrat von VW sitzt, aber zurückhaltend. Die Dauer und der Ausgang der Gespräche seien völlig offen, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presseagentur. Die Kläger hoffen nach dem VW-Abgasskandal vor allem wegen des Wertverlusts ihrer Autos auf Schadenersatz. Die Verbraucherzentrale Hamburg ruft zum 6. Mal zur Abstimmung über die sogenannte Mogelpackung des Jahres auf. Mit diesem Titel zeichnet die Verbraucherzentrale Produkte aus, bei denen Unternehmen und Handel so unauffällig die Preise anheben, dass Verbraucher kaum etwas davon bemerken. Wer will, kann auf der Seite der Verbraucherzentrale bis zum 20. Januar nun online zwischen 5 Produkten wählen, die für den Titel nominiert sind. Darunter zum Beispiel die Schokolade Milka Dark Milk, die nur 85 Gramm schwer sei, aber aussehe wie eine 100 Gramm Tafel und auch entsprechend bepreist sei, so die Verbraucherschützer. Die Euro-Länder wollen auch in diesem Jahr Euro-Münzen in großem Stil in Umlauf bringen. Die Europäische Zentralbank genehmigte die Herstellung von Geldstücken im Umfang von rund 2,1 Milliarden Euro, einschließlich Sammlermünzen.
Katja Scherer war das mit den Wirtschaftsnachrichten. Knapp 15.000 Pflegeheime gibt es in Deutschland, Stand 2017. Hinter den meisten stehen noch immer gemeinnützige Träger. Doch der Pflegemarkt ist seit Jahren auch für private Betreiber interessant. Ein Pflegeheim gilt als lukrative Investition. Doch nicht alle sehen diese Entwicklung positiv, wenn etwa große Ketten Heime übernehmen. Andererseits können standardisierte Arbeitsschritte, gemeinsamer Einkauf, einheitliche Arbeitsbedingungen vielleicht nicht auch Vorteile haben. Mischa Erhardt hat sich das genauer angesehen für den letzten Teil unserer Pflegeserie.
Altenpflegeeinrichtungen in Deutschland sind für mehr und mehr private Investoren attraktiv, das steht außer Zweifel. Zwar sind in den ersten 9 Monaten 2019 deutlich weniger Gesundheitsimmobilien fair und gekauft worden als noch im Vorjahreszeitraum, wie Daten des Immobiliendienstleisters CBRE zeigen. Das liegt aber vor allem daran, dass 2018 einige große Geschäfte die Zahlen stark nach oben getrieben hatten.
Ja, das ist einmal demografisch natürlich das Argument und zum anderen, das ist eben ein großer immobilienwirtschaftlicher Aspekt dabei. Es geht darum, dass man da langfristig auch hohe, stabile Renditen rausholen kann und deswegen ist es attraktiv.
Sagt Dirk Becker, Immobilienexperte bei Allianz Global Investors. Die Attraktivität von Heimen und Pflegeimmobilien wird durch die steigenden Immobilienpreise im Allgemeinen getrieben. Doch auch bei den Pflegediensten spielen Übernahmen durch Investoren eine wachsende Rolle. Dadurch bilden sich immer größere Unternehmensketten im Pflegebereich. So hat die Alohheim-Gruppe aus Düsseldorf beispielsweise im Mai Protalis aus Meppen übernommen. Protalis arbeitet in fast allen Bereichen der Altenpflege wie der stationären Pflege, der ambulanten Versorgung, der Tagespflege und dem betreuten Wohnen und verfügt über 1100 Betten in 14 Seniorenresidenzen. Der Vorteil solcher Zusammenschlüsse von Pflegediensten? Sie können bestimmte Arbeitsbereiche wie Verwaltung, den Einkauf oder die Ausbildung zentral organisieren. Das spart Kosten. Kritiker befürchten aber, dass das Streben nach Profiten zulasten der Pflege gehen könnte. So warnt eine Studie des Instituts für Arbeit und Technik der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen davor, dass Investoren Druck auf Personal und Löhne ausüben könnten. Denn Personalkosten sind bei Pflegeunternehmen der größte Kostenblock mit einem Anteil von rund 70%. Solche und andere Folgen der jüngsten Konzentrationsprozesse müssten dann die Heimbewohner ausbaden, befürchtet auch der Experte für Pflege und Gesundheit an der Universität Bremen, Heinz Rothgang.
Private Anbieter sind ein wichtiger Teil unserer Infrastruktur und wer gute Arbeit leistet, soll auch verdienen. Was wir jetzt aber sehen, ist sozusagen eine zweite Privatisierungswelle. Jetzt geht es nicht darum, dass Anbieter sich selbstständig machen, kleine Anbieter, dass Anbieter ein, zwei Heime haben, sondern dass wirklich Konzerne in den Markt reingehen und wirklich mit dem Immobilienteil dann Renditen anstreben, die natürlich sehr, sehr hoch sind. Und die Zeche muss letztlich immer der Nutzer zahlen.
Um ein zu hohes Renditestreben im Pflegebereich zu verhindern, fordert die SPD die Begrenzung der Gewinne privater Pflegeheimbetreiber. Gesundheitsökonom David Matusevic von der FOM-Hochschule für Ökonomie und Management widerspricht.
Deswegen, jetzt von der Markttheorie gesprochen, gibt es einen Wettbewerb. Und der Wettbewerb wiederum führt ja dazu, dass die Anbieter, die entweder günstiger sind oder qualitativ besser sind oder besseren Service bieten, eben dann entsprechend von den Klienten, in dem Fall Pflegenden bzw. pflegenden Angehörigen, präferiert werden. Also ein Stück weit eine staatliche Regulierung macht sicherlich Sinn, um einen Rahmen zu geben. Und dann wettbewerbliche Marktelemente machen dann ihren Rest. Und ich glaube, so ein Mischmodell ist aus meiner Sicht zielführend.
Noch ist der Pflegedienstmarkt überwiegend von kleineren und dezentralen Anbietern geprägt. Es gibt also Spielraum für weitere Zusammenschlüsse. Die Konsolidierung hat also wohl noch kein Ende.
Pflegeheime im Fokus von Investoren, das war der letzte Teil unserer Pflegeserie hier in Wirtschaft und Gesellschaft. Seit Jahrzehnten sind die Beziehungen zwischen den USA und dem Iran belastet. In der vergangenen Nacht nun spitzte sich der Konflikt weiter zu. Die USA haben den iranischen General Soleimani bei einem Luftangriff im Irak getötet, als Akt der Selbstverteidigung, wie es heißt. Soleimani habe einen Angriff geplant, bei dem zahlreiche Amerikaner getötet werden sollten. Der Konflikt sorgt nicht nur in den Hauptstädten verschiedener Länder für große Sorgen, auch an den Finanzmärkten sorgt die Tötung des Generals für Unruhe. Klaus-Rainer Jakisch informiert.
Die tödliche Attacke der USA auf einen ranghohen iranischen General hat an den internationalen Finanzmärkten schlagartig für große Unruhe gesorgt. Weltweit gingen die Aktienbörsen auf Talfahrt. Der Goldpreis stieg und vor allem die Notierungen für Rohöl zogen kräftig an. Stefan Schafetter von der Baader Bank, seit vielen Jahren Händler auf dem Frankfurter Parkett, beschreibt die Stimmung.
Die Sorgenfalten sind groß. Wir haben heute doch ordentlichen Verkaufsdruck auf dem Markt. Man hat Angst vor einer Auseinandersetzung. Ziehen einige die Reißleine, aber es ist noch keine Spur von Panik zu sehen.
Viele Anleger fürchten eine Eskalation und schließen auch einen militärischen Konflikt nicht aus. Deshalb schossen die Ölpreise am Morgen um rund 4% in die Höhe, auf den höchsten Stand seit Mai vergangenen Jahres. Denn rund ein Drittel des weltweiten Rohöls kommen aus der Region rund um den Persischen Golf und müssen durch die Meeresenge von Hormuz geschifft werden. Die aber ist leicht vom Iran zu kontrollieren, so Holger Bahr von der Dekabank.
Das entscheidende Nadelöhr im wahrsten Sinne des Wortes, die Straße von Hormuz und damit die Ölversorgung für die Weltwirtschaft. Das ist sicherlich etwas, was man dann einpreist, was man auch berücksichtigen muss für die gesamte Weltwirtschaft. Wobei im Moment die Ölversorgung weltweit recht üppig ist. Also die Versorgungslage ist nicht irgendwie knapp.
Das allerdings könnte sich ändern, sollte Teheran wie angekündigt Vergeltungsmaßnahmen ergreifen. Irans Verteidigungsminister Amir Hatami drohte den USA mit einer so wörtlich vernichtenden Rache. Bereits in den vergangenen Monaten hatte es im Persischen Golf und im Golf von Oman, die beide an den Iran grenzen, immer wieder Zwischenfälle gegeben. So gab es mehrere Brandanschläge auf Tankschiffe, für die die USA ebenfalls den Iran verantwortlich machen. Am Nachmittag versuchten alle Seiten, die Lage zu entspannen. US-Außenminister Mike Pompeo sagte, die USA wollten keinen Krieg in der Region. Das geistliche Oberhaupt der Schiiten im Irak, Großatollah Ali al-Sistani, verurteilte die Tötung des iranischen Generals, rief aber alle Beteiligten zu Zurückhaltung auf. Dennoch fürchten viele Händler, dass auch die USA die Lage weiter eskalieren lassen könnten. Noch einmal Stefan Schafhetter von der Baderbank.
Die Außenpolitik der Amerikaner, da können sich auch die gesamten Finanzmärkte nicht vorschützen und da muss man auch lernen, mit umzugehen.
Manche an den Finanzmärkten hoffen aber auch, dass es nicht so schlimm kommen wird, wie befürchtet. Nach dem freundlichen Start der Börsen gestern ins neue Jahr dürfte es in den nächsten Tagen aber eher wackelig zugehen.
Die Spannungen in der Golfregion und die Reaktion an den Finanzmärkten. Darüber spreche ich jetzt auch nochmal mit Claudia Werle, unserer Börsenreporterin in Frankfurt am Main. Ja, der DAX war ja deutlich unter Druck geraten heute Morgen. Wie sieht es denn zum Handelsschluss aus?
Das Minus ist geblieben. Es ist ein deutliches Minus, minus 1,3% beim DAX. Der steht jetzt bei 13.207 Punkten. Aber wie gesagt, das Minus war schon tiefer beim Dow Jones, also an den US-Börsen. Da ist das Minus nicht ganz so groß, der Dow Jones minus 1%. Es ist eben so ein bisschen angeklungen. Einerseits ist halt die Sorge groß, dass es zu einer Eskalation kommen könnte. Andererseits ist die Hoffnung da, dass es doch nicht zum Schlimmsten kommen wird.
Der Konflikt in der Golfregion könnte sich auf Öllieferungen auswirken. Öl hat sich schon verteuert. Wie ist der Stand da aktuell?
Ja, wir haben teilweise einen Plus bei den Ölpreisen von deutlich mehr als 4% gesehen. Die Lage hat sich etwas beruhigt. Aktuell kostet beispielsweise das Fass amerikanische Leichtöl $63. Einfach die Sorge vor Lieferengpässen, die ist nach wie vor groß, auch wenn das Angebot momentan noch groß ist.
Ja, und in Krisenzeiten sind sichere Anlagen gefragt, so wie das Gold. Das haben wir schon gehört. Gilt das denn auch für Devisen wie den Dollar?
Ja, das ist der Fall. Kurz nachgetragen, die Feinunze Gold kostet aktuell $1.448,96. Ja, und beim US-Dollar fragt sich vielleicht manch einer, warum soll das eine sichere Anlage sein, zumal ja die USA in diese Zwischenfälle mit verwickelt sind. Das lässt sich so erklären, dass die amerikanische Währung weltweit viel gehandelt wird und deswegen ein wichtiges Zahlungsmittel und deswegen ja, also etwas wie eine sichere Geldanlage gilt. Das auch der Schweizer Franken gehört dazu. Der Euro, der wird aktuell mit $1.1170 gehandelt. Das ist also weniger als beziehungsweise mehr als gestern.
Welche einzelnen Aktien leiden denn ganz besonders unter den Spannungen am Golf?
Da gehören die Aktien der großen Fluggesellschaften dazu. Eindeutig die Lufthansa, minus 6,7%. Teilweise war das Minus auch deutlich größer. Lufthansa-Aktien, großes Schlusslicht im DAX. Ja, auch andere Aktien von Fluggesellschaften sind deutlich im Minus. Das ist einfach eine Branche, die sehr, sehr sensibel auf solche geopolitischen Spannungen reagiert. Unter anderem hängt dies auch damit zusammen, dass der Ölpreis deutlich gestiegen ist. Das heißt also, Flugbenzin wird teurer und im Sog dessen haben beispielsweise auch Aktien vom Flughafenbetreiber Fraport deutlich eingebüßt. Gut, da mögen noch andere Meldungen mit eine Rolle spielen, denn nach Ansicht des Airportverbandes ADV müssen sich die Flughäfen in Zukunft auf weniger Passagiere einstellen. Das hängt unter anderem mit den Diskussionen um mehr Nachhaltigkeit zusammen. Aber dennoch, wenn man das jetzt wirklich mal alles zusammenfasst, Anleger greifen heute in allen Bereichen zu, die so ein gewisses Maß an Sicherheit versprechen. Bereiche, die unmittelbar in Zusammenhang mit den Ereignissen im Nahen Osten gebracht werden, die werden eher gemieden.
Claudia Werle war das mit dem Börsenbericht aus Frankfurt am Main. Damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Hier folgen um 17:30 die Nachrichten. Anschließend dann Kultur heute mit meiner Kollegin Katrin Hondel. Mein Name ist Sina Fröndrich und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.